Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Mit der heutigen Predigt beginnt eine neue Predigtreihe, die hat das Thema Liebe dich selbst. Wenn ich das so sage, bekomme ich gleich ein mulmiges Gefühl, das sage ich ganz ehrlich, denn das klingt sofort nach Egoismus und du musst nach dir selber schauen und achte darauf, dass es dir gut geht. Ich glaube, da habe ich in dieser Predigtreihe noch etwas anderes zu sagen, zu dem zuzuhören ich sie einlade. In dieser ersten Predigt der neuen Predigtreihe geht's nun um das Thema: Bin ich eigentlich selbst mein größter Feind? Ich denke, die Feinde sind alle um mich rum und haben was gegen mich, aber dabei habe ich selber einen Beitrag, den ich dazu leiste? Ist eine interessante Frage. Was steckt dahinter? Machen wir uns das Leben selbst schwer? Und wie hilft uns unser Glaube zu einem besseren Umgang mit uns selbst? Gute Impulse beim Zuhören, wünscht Andreas Ross. In diesem Sommer, liebe Gemeinde, hat mich eine Meldung aufgeschreckt, die hat mich völlig an den barmherzigen Samariter erinnert, nur ohne Happy End. Da ging es nämlich darum, um ein Drama, das an einem der höchsten Berge der Welt stattgefunden hat, am K2. Und da war Folgendes: Da ist ein einheimischer Helfer verunglückt, an einer ganz engen Stelle, wo man eigentlich nur hintereinander laufen konnte. Und dann sind 200 Bergsteiger an ihm vorübergegangen, um zum Gipfel zu kommen. Und der Mann starb. Er hieß Muhammad Hassan, war ein einheimischer Helfer. Und es gab schon welche von den Bergsteigern, die ihm geholfen haben, aber es waren viel zu wenig. Sie kennen Reinhold Messner, den hat man natürlich dann gefragt, was ist da eigentlich geschehen, was sagen Sie dazu? Und er hat diesen Vorfall gesehen als Beleg einer verkommenen Ethik beim zunehmenden Tourismus auf die höchsten Berge der Welt. Wissen Sie, das geht so, also wenn ich auf den Mount Everest will, dann hoffe ich, dass meine Frau mich von diesem Wunsch heilt, aber ich könnte auch 100.000 Euro nehmen und in ein spezielles Reisebüro gehen und die schaffen mich auf den Mount Everest. Für 100.000 Euro machen die das. Und so läuft das zurzeit, wenn ich sage 200 Bergsteiger, meine ich das ernst. So viele waren da unterwegs zum K2. Reinhold Messner hat gesagt, hier hat der Egoismus gesiegt. Und die Empathie ist verloren gegangen. Jeder wollte nur, hat nur gesagt, hey, ich habe hier gezahlt, ich will auf den Gipfel. Und wenn da einer hier Probleme hat, ist das sein Problem. Ich will über diese Personen nicht urteilen, ich war ja nicht dabei und es gibt widersprüchliche Berichte und die Sache ist kompliziert. Aber unterm Strich denke ich, dass Reinhold Messner schon recht hat mit seiner Einschätzung. Das ist eher ein Zeichen für Egoismus und nicht ein Zeichen für Empathie. Natürlich Egoismus in einer extremen Variante, aber das gibt's ja in der Normalform eigentlich überall und bei uns allen. Natürlich nicht so extrem. Und Sie können sich vorstellen, dass ich, als ich überlegt habe, machen wir eine Predigtreihe zum Thema Liebe dich selbst, von vornherein ein mulmiges Gefühl hatte. Denn ich will ja wirklich nicht Egoismus unterstützen, den gibt es ja schon genug in der Welt. Aber meine Motivation war, dass ich gesehen habe, es gibt so viele Menschen, die zweifeln an sich selbst, die sind meilenweit vom Egoismus entfernt. Die brauchen definitiv mehr Selbstliebe und so. Ein kleines bisschen mehr Egoismus täte denen wirklich gut. Gibt es denn da einen goldenen Mittelweg? Und mich hat beruhigt, dass Jesus schon dieses Problem gesehen hat. Er hat praktisch alle Gebote des Alten Testaments zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Jetzt müssten die Konfirmanden, das ist was ihr auswendig lernen müsst. Das geht so, Du sollst deinen Herrn, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deinem Gemüt. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, so hat Jesus zusammengefasst, ganz kurz, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle diese drei gehören zusammen. Ich sage nicht mehr viel über dieses Doppelgebot der Liebe, denn nächsten Sonntag haben wir einen Gottesdienst in ökumenischer Verbundenheit. Da kommt Pfarrer Feil und der hat als Thema seiner Predigt dieses Doppelgebot der Liebe. Das ist praktisch eine ökumenische Predigtreihe. Interessant ist, es gibt nirgendwo in der Bibel das alleinige Gebot, liebe dich selbst. Das steht nirgendwo. So für sich allein gibt's das nicht in der Bibel. Das war für die offensichtlich kein Thema und keine Option. Denn wir leben alle in Beziehungen und wir gehören zusammen. Damals war das Zusammenleben nur gemeinsam möglich, das Überleben nur gemeinsam möglich und das bezieht sich dann auch auf Gott. Deswegen, weil es immer um Gott geht, um die Menschen um mich herum und um mich selbst, wie in einem Dreieck, deswegen steht auf dem Handzettel von dieser Predigtreihe beim Thema Liebe dich selbst diese drei Punkte dazwischen, damit man merkt, es ist ein Ausschnitt, die Kurzfassung, ein Teil von diesem Doppelgebot der Liebe. Deswegen die Punkte. Trotzdem, sich selbst lieben, das ist nicht unchristlich, das ist urchristlich. Das gehört zum christlichen Glauben dazu. Und ich möchte jetzt heute der Frage nachgehen, stehe ich mir eigentlich selbst im Weg, wenn es darum geht, Wertschätzung zu erfahren? Bin ich etwa selbst mein größter Feind und die anderen sind gar nicht so das Problem? Verhindere ich selbst, dass Liebe bei mir ankommt? Darum geht mir es heute. Deswegen will ich jetzt das Problem schildern. Teil 2, das Problem. Was ist denn das Problem, das ich sehe? Ist ja bei jedem Menschen verschieden. Gell? Manche werden es gar nicht bei sich finden, aber mal langsam. Also, wenn manche den Satz, die Frage hören, bin ich selbst mein größter Feind, dann denken sie vielleicht an das Problem Autoaggression. Also ein selbstzerstörerisches Verhalten, selbstverletzendes Verhalten, Aggression gegen sich selbst. Sie glauben, das gibt's nicht? Oh doch, oh doch. Schauen Sie sich unsere Jugendlichen an. Auch die sich selber ritzen dann in die Haut, sich selbst wirklich wörtlich genommen verletzen. Das betrifft viele junge Menschen in Deutschland, etwa 5,5 Millionen junge Menschen. Und mit jung meine ich jetzt so von Konfirmanden angefangen bis rauf zu 25. 5,5 Millionen junge Menschen üben sich selbst gegenüber diese aggressive Haltung aus. Und das Undenkbare ist, dass wir in Deutschland jetzt im europäischen Vergleich da an der Spitze stehen. In keinem europäischen Land gibt es so einen hohen Prozentsatz junger Menschen, die sich selbst verletzen. Was ist los bei uns? Aber für dieses Thema, da braucht man Fachleute, da geht es um Therapie, da kann ich heute nichts dazu sagen. Ich denke, dass das Problem schon viel früher anfängt, also weit vorher. Manchmal machen wir uns das Leben selber schwer und wir merken es nicht. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg und denken aber, die anderen sind schuld. Manchmal denken wir, die Welt ist wirklich schlimm und sehen gar nicht, dass wir klammheimlich, unbewusst, genau die Geschichten auswählen aus einer Vielzahl von Geschichten, die diese Haltung verstärken. Denen schenken wir besondere Aufmerksamkeit und den anderen nicht. Wir überhören die einen Geschichten und die anderen sammeln wir geradezu. Das geschieht leider nach einem ganz bestimmten Schema, nämlich ich habe Selbstzweifel Und ich sammle dann genau die Geschichten, die meine Selbstzweifel bestärken, die es schlimmer machen. Oder da hat jemand Angst und sammelt dann Geschichten, die diese Angst größer macht. Sieht jemand seine persönlichen Schwächen und vergleicht sich dann gerade mit den Menschen, die ihn dann noch schwächer aussehen lassen. Man könnte sich ja auch mit anderen vergleichen, aber nein, das machen wir nicht. Natürlich wirkt sich das schlecht auf unser Selbstwert aus, auf unsere Selbstwertwahrnehmung, ist aber von uns selbst verursacht. Es ist freiwillig, nicht aufgezwungen. Wir machen das von uns aus. Das ist doch das Verheerende. Natürlich hat das alles eine positive Seite, gell? Wer sich so verhält, ist auf jeden Fall empathisch, kann mit anderen mitfühlen, ist auch hilfsbereit, kann sich gut einfühlen für andere, ist fürsorglich. Das ist die positive Seite. So, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich stehe nicht hier auf der Kanzel und behaupte, dass niemals die anderen schuld sind, sondern immer wir selbst. Das stimmt nicht. Manchmal sind wirklich andere schuld, die uns feindlich gesinnt sind. Es gibt schon Leute, die uns das Leben schwer machen. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber heute geht es mir um unseren eigenen Beitrag zu dem Gefühl, dass wir angefeindet werden, dass wir ganz viel Elend ertragen müssen und aushalten müssen. Beispiel: Eine Frau, die wirklich viel Elend in ihrem Leben erlebt, stimmt, kann ich beurteilen, muss schwer zu ertragen sein, redet oft mit anderen Menschen und dann merkt sie sich vor allem diejenigen Geschichten, in denen die anderen Menschen von ihrem eigenen Päckle erzählen. Und wenn andere davon erzählen, was ihnen das Leben schwer macht, dann hört diese Frau mit ganz besonders großen Ohren zu. Und ich habe einen Fall, das ist jetzt das Interessante, weil einer von den Menschen, der dieser Frau erzählt hat, wie es ihm geht, mir das auch erzählt hat. Und dann habe ich gemerkt, da habe ich einen Vergleich gehabt, dass dieser Mensch das längst nicht so schlimm, selbst nicht so schlimm erlebt, wie die Frau das nachgefühlt hat. Die hat das noch verstärkt. Diese Frau hat die Geschichten gesammelt, die vom Elend anderer Menschen erzählen. Und dann hat sie dieses Elend noch viel stärker empfunden, als die Leute das selber empfunden haben. Und das hat natürlich alles ihren Eindruck verstärkt, dass die Welt schlimm ist und nicht auszuhalten. Und dass das alles, das Leben den Menschen viel Elend bringt. Die Frage ist doch, wenn wir es an einem Tag in der Woche schlecht geht und an 6 Tagen gut geht, sehe ich dann die 6 Tage überhaupt noch? Oder verdrängt der eine schlechte Tag alle anderen guten Tage? Sie werden sagen, das geht nicht. Doch, das geht. Ich weiß von vielen Menschen, die das so machen. Dieser eine Tag deckt alles andere zu. Wie ist das bei Ihnen? Anderes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der war so Mitte 20. Und der empfand seine Umgebung als wirklich sehr, sehr feindlich. Er sah das so: Niemand hat Interesse an mir. Ich bin allen anderen eine Last. Es gibt niemanden, auf den ich mich verlassen kann, der mir wirklich helfen will. Der Mann war ziemlich krank, das muss ich dazu sagen. Und jedes Mal, wenn wir uns trafen, erzählt mir der junge Mann, wie schlecht die Leute mit ihm umgehen. Und ich sage Ihnen, das konnte der richtig gut erzählen. Der hatte darin viel Übung, darzustellen, wie schlecht andere Menschen zu ihm sind, war gut trainiert, hat immer die richtigen Worte gefunden, wusste wirklich gut zu erzählen. Und dann, wenn man aufmerksam zugehört hat, dann kam es manchmal auch vor, dass er kurz erwähnt hat, dass jemand ihm wirklich geholfen hat. Und da war es aber dann andersrum. Also, da hat er immer nur ganz kurz erzählt und hat nach Worten gesucht. Das fiel ihm richtig schwer. Und kurze Zeit später war aber dann wieder da, dass er gesagt hat, aber dann habe ich wieder jemanden getroffen, da wäre echt gemein zu mir. Sie merken, völlig einseitig. Ich hab das nicht erfunden. Ich kenne diese Menschen. Ein Mensch, der ganz viel Aufmerksamkeit denen zuwendet, die irgendwie sich ihm gegenüber schlecht verhalten. Ein Mensch, der ganz wenig Aufmerksamkeit den Leuten widmet, die ihm wirklich helfen wollen. Und dann frage ich natürlich, sind denn die Leute feindlich oder ist der selbst sein größter Feind? Und ich sage, der ist sich selbst sein größter Feind, der braucht gar keine Feinde mehr. Das erledigt er alles allein und schadet sich damit selbst. Letztlich hat er jede Enttäuschung, die er mit einem Menschen real erlebt hat, völlig überbetont und noch verstärkt. Und wenn ihm dann wirklich jemand helfen wollte, dann hat er das runtergespielt. Das hat er gar nicht richtig wahrgenommen. Und warum er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Müsste man jetzt einen Psychologen fragen, einen Fachmann oder Fachfrau. Ich weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe den Kontakt verloren. Hat sich als Opfer gesehen. Und wenn ein Mensch zu ihm gemein war, hat er sich bestätigt gefühlt. Hat gesagt, ich habe doch recht, die sind alle gemein zu mir. Aber ich weiß nicht, was wirklich dahinter gesteckt hat. Also, ich bin nur ein Pfarrer. Aber ich könnte Ihnen jetzt noch mehr Beispiele erzählen. Ich hätte noch anderes auf Lager. In anderen Lebensbereichen. Und dann habe ich mich gefragt, so, wie ist es denn bei dir? Welche Geschichten sammelst du denn? Sammle ich auch solche Geschichten? Ja, mache ich auch. Ich habe meine Schwächen gesehen, die ich habe, und dann habe ich lauter Geschichten gesammelt von Leuten, die das besser machen als ich. Und da gibt es natürlich immer welche. Ich habe total übersehen, dass die Leute dann anderswo ihre Schwächen haben. Das hat mich gar nicht interessiert. Irgendwann bin ich dahinter gekommen und kann mir jetzt sagen, hey, der macht das vielleicht besser wie du, aber weißt du was, auf anderen Gebieten, da ist er auch nicht viel besser. Trotz allem, das hebt nicht unbedingt das Selbstwertgefühl. Und dann versuchen wir von wichtigen Menschen zu lernen, zum Beispiel von Pippi Langstrumpf. Also was hat Pippi Langstrumpf gesagt? Ich mache mir meine Welt wieder, wie sie mir gefällt. Okay, stimmt schon, aber dann ist mir aufgefallen, wir sind gar nicht Pippi. Wir sammeln nicht immer Geschichten, die uns stark machen, wie dieses kleine starke Mädchen, sondern wir sammeln die Geschichten, die uns gut in den Kram passen, mit denen wir uns aber letztlich selbst schaden, weil wir eine Kränkung erfahren haben oder in einer bestimmten Angst leben, und dann verzerren wir die Wirklichkeit und sehen nur noch das, was diese Probleme verstärkt. Wir werfen uns auf uns selbst zurück. Und dann auf diese Art und Weise nehmen wir uns selbst die Kraft, Widerstand zu leisten und hinzustehen und sagen, ich will aber anders. Und diese Kraft zum Widerstand braucht eigentlich jeder Mensch. Ist schon komisch, dass es so läuft, gell? Wie gesagt, nicht bei allen Menschen. Vielleicht sagen jetzt auch welche von Ihnen, wovon redet der Mann da eigentlich? Aber andere werden es vielleicht nachvollziehen können. Deswegen komme ich zum Schluss zu Punkt 3. Wie hilft uns unser Glaube, wenn wir selbst unser größter Feind sind? Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir diesen Mechanismus durchschauen. Als ich gemerkt habe, dass ich mich mit anderen vergleiche, die was besser, an einer bestimmten Stelle besser können als ich, dass die aber auch ihre Schwächen haben. Bei Männern ist das so, wenn wir wissen, was uns fehlt, sind wir fast schon geheilt. Dann habe ich mir überlegt, Moment, was mache ich da eigentlich? Oder man denkt sich, ist das Elend wirklich so groß, wie ich sehe? Hey, wenn Sie gestern Abend Nachrichten geschaut haben oder heute Morgen in der App nachgeguckt haben, was los ist auf der Welt, dann werden Sie auch denken, Mann, ist das Elend groß. Man stellt sich die Frage, sind die Leute mir gegenüber wirklich so feindlich eingestellt oder sammle ich jetzt wieder die Geschichten, die mir schaden? Also, wenn man sich da selbst auf die Schliche kommt, ist schon ganz viel gewonnen. Aber das ist so schwer. Das ist so schwer. Manchmal sind wir so verbohrt. Also, bin ich manchmal fassungslos. Also, wie wenn man denkt, ich bin der bemitleidenswerteste Mensch auf Erden. Und diese Pole Position lasse ich mir nicht so leicht nehmen. Das klingt wahnwitzig, ist es auch. Man ist manchmal wie festgefahren. Hilfe kommt da kaum durch. Ich habe es selbst erlebt, ich habe es mehrfach erlebt, wie ein Mensch alles Positive, das man ihm gesagt hat, abgeblockt hat und so durchtrainiert, so virtuos abgespielt, zurückgespielt haben und abgeblockt haben, dass ich gedacht habe, sag mal, willst du überhaupt nichts Positives hören? Die Leute waren so redegewandt, wenn es darum geht, ihre Hilfe abzulehnen, das ist schon auffällig. Manchmal helfen uns unsere Freunde dabei oder unsere Familie hilft uns dabei. Aber da brauchen die ja ganz schön Mut dazu, denn sie müssen uns ja erstmal widersprechen. Sie müssen ja sagen, Mensch, du siehst das ganz schön einseitig. Oder ich erlebe das gar nicht so, wie du das erlebst. Ich erlebe das ganz anders. Oder Vorsicht, du bist wieder dabei, Geschichten zu sammeln, aber die falschen. Und auch die Freunde, die es wirklich gut mit uns meinen, die haben es dann wirklich mal schwer mit uns, kommen nicht zu uns durch, weil wir so beharrlich Hilfe abblocken. Und ich glaube, dass es bei Gott manchmal auch so ist, dass er echt versucht, zu uns durchzudringen und uns zu helfen und uns da rauszuholen und wir blocken virtuos alles abspielen, alles zurück. Gott sagt zu uns, mach dir doch keine Sorgen, ich sorge für dich. Und wir sagen dann, das ist wunderbar, Gott, danke. Aber wenn ich an morgen denke, Mensch, ich will mir das gar nicht vorstellen, was da alles kommen kann, da wird man verrückt. Aber ich glaube, dass Gott manchmal dasteht und über uns denkt, ich werde noch verrückt mit dem Kerl. Ja, wir haben alle in gewissem Sinn selbstverletzende Tendenzen in uns. Wie gesagt, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich bin überzeugt davon, unser Glaube unterstützt uns bei jedem Versuch, unser eigenes Leben zu bejahen. Bei jedem Versuch in allen Ecken und Enden unterstützt uns unser Glaube. Und das liegt an Gott selbst. Gott ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ein lebendiger Gott. Die drei Personen stehen in Beziehung miteinander. Die reden miteinander, die handeln miteinander. Wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt, merkt man, wie das verteilt ist. Und unser Glaube bedeutet, dass wir eine vielfältige Beziehung zu unserem lebendigen Gott haben. Und genauso hat Gott sich das auch für unser Leben gedacht, ein Leben in Beziehung, niemals für sich allein, sondern wie es Jesus in dem Doppelgebot der Liebe gesagt hat, da ist Gott, da bist du, das sind deine Mitmenschen und alle gehören zusammen. Und wenn wir bewusst in diesen Beziehungen leben, dann korrigiert das unsere Einseitigkeit, zu der wir manchmal neigen. Konfirmandinnen, erinnert ihr euch, Mittwoch in Rohrau, Thema war Taufe und die Frau Lamparter hat uns diesen einen Satz am Schluss mitgegeben aus dem Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. So sagt Gott Ja zu uns. Mit so einem großen Vertrauensvorschuss, dass ein Mensch sagen kann, danke Gott, ich bin unglaublich wunderbar. Klar wissen wir, dass wir alle unsere Fehler haben, wir haben unsere Schwächen, wir haben nur begrenzte Kraft, ist alles bekannt. Aber Gott sagt zu uns, du bist wunderbar geschaffen. Gott sagt Ja zu uns, Gott bejaht unser Leben. Das ist die Voraussetzung und deshalb sagen sie auch Ja zu sich selbst. Ich weiß, das ist recht schwer, aber das stört unser Geschichtensammeln ganz gewaltig. Dann kann man sich auch mal selbst hinterfragen, Sind die Leute wirklich so feindlich mir gegenüber? Ist das Elend auf dieser Welt wirklich so groß oder überwältigend? Oder blicke ich in Wirklichkeit nur auf das Elend und nur auf das, was mich runterzieht und nicht auf das, was mir Mut zum Leben machen würde? Wenn wir Zweifel an uns selbst haben, wenn wir uns für schwach halten, ja, da muss ich sagen, da ist unser Glaube realistisch und sagt mir, natürlich bist du schwach. Aber das gehört dazu, Schwächen gehören dazu. Und alle Menschen, die sagen, du musst Stärke zeigen, man darf nicht schwach sein, die sind alle auf dem Holzweg. Denn es ist andersrum. Gott stärkt uns, wo er nur kann und sagt zu uns, du bist okay, so wie du bist. Du musst nicht stark sein, wo du es nicht bist. Du musst vor mir überhaupt nicht stark sein und du musst nichts leisten vor mir. Du bist okay. Meine Kraft ist gerade in deiner Schwachheit mächtig und zusammen können wir wirklich was bewegen. Ja, dann sage ich, du hast recht, auch deine Stärke zu sehen. Schätze sie so wert, wie Gott deine Stärken wertschätzt. Freu dich dran, wie er sich dran freut. Die Bibel erzählt ganz realistisch von Menschen, von ihren Fehlern, von ihren Schwächen, von ihren Ängsten, aber sie erzählt davon, dass Gott Ja zu diesen Menschen sagt, obwohl er weiß, was sie getan haben oder wie sie drauf sind. Gott hilft ihnen. Hey, da fangen wir vorne in der Bibel an bei Kain und Abel. Der Kain erschlägt den Abel, der muss dann raus aus dem Paradies, dann sagt Kain zu Gott, Mensch, da draußen werden mich alle umbringen. Und dann heißt es, dass Gott ihn schützt und ihm hilft. Der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Und dann ging Kains Leben weiter. Und er gründete eine Familie und er hatte Kinder und die wurden groß und gründeten auch Familien. Und Kains Nachkommen waren unglaublich schöpferisch. Da waren Städtebauer dabei, da waren Musiker dabei, da waren Schmiede dabei. Ist echt interessant, das zu lesen in der Bibel, was da alles für Leute rausgekommen sind, die Nachfahren dieses Mörders. Das bedeutet doch, Gott bringt Menschen dazu, Ja zu sich selbst zu sagen, ich bin wertvoll. Er bringt Menschen dazu, Widerstand zu leisten, zu sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Er bringt Menschen dazu, wieder Initiative zu ergreifen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und was zu tun und aktiv gegen diesen Hang vorzugehen, sich selbst zu schaden. Und er macht das bei denen, die gar nicht so angefeindet sind, aber es nur denken, und auch bei denen, die wirklich Feinde haben. So, und jetzt zum Schluss. Unser Glaube ist immer ein Glaube in der Gemeinschaft. Da kann man gar nichts dran ändern. Versuchen wir niemals, solch ein Problem alleine zu lösen. Ich glaube inzwischen, es geht nicht. Es geht nicht allein. Man kommt allein aus so einer Lebenshaltung nicht heraus. Manchmal ist es einfach zu viel für uns. Es gibt zu viele schlimme Erlebnisse, zu viel Elend in unserer nächsten Umgebung. Und dann haben wir nicht mehr die Kraft, uns auf das Gute zu konzentrieren. Und dann brauchen wir eine Gemeinschaft, die uns trägt, die mitfühlend ist, aber nicht bemitleidend, die mitträgt, die uns aufbaut, die uns auch korrigiert. Und das ist es, was hilft. Also, bin ich etwa selbst mein größter Feind? Wenn ja, dann zieht Gott alle Register, um zu mir durchzudringen. Dann sagt Gott Ja zu uns, macht uns Mut, dass auch wir Ja zu uns selber sagen. Er gibt uns Kraft zum Widerstand, auch gegen die eigenen selbstzerstörenden Tendenzen. Und er stellt uns in eine Gemeinschaft von Menschen, die sich umeinander kümmern. Ich habe mal die Geschichte gehört von Georg Müller, der Gründer der Heilsarmee in England. Zu dem kam ein junger Mann und hat gesagt, boah, hören Sie her, ich komme morgens so schlecht aus dem Bett, bitte beten Sie doch mit mir, dass Gott mir hilft, aus dem Bett rauszukommen. Könnte mein Gebet sein. Und dann hat Georg Müller gesagt, ist okay, machen wir Folgendes. Gell? Wenn Sie den linken Fuß aus dem Bett stellen, dann bitte ich Gott, dass er Ihnen hilft, den rechten Fuß rauszustellen. Gutes Lebensmotto. Unser Glaube hilft uns an allen Ecken und Enden. Einen gewissen Schritt müssen wir selber machen. Gott sei Dank. Amen.